SharePoint Rhein-Ruhr. Der Podcast. Informationen und Talk aus den User Groups in Düsseldorf und Köln.
Ausgabe Nummer 12 von unserem Podcast. Ich sag mal, der unregelmäßigste SharePoint-Podcast der Welt. Macht aber nichts, denn Henning und ich, wir waren auf der ISPC und ich habe ein kleines Special aus der Tasche gezogen. Denn üblicherweise mein Interviewgast Michael Greth sitzt eigentlich auf der anderen Seite vom Mikrofon und stellt die Fragen. Und heute haben wir den Spieß mal umgedreht und ich habe den Michael in Stockholm befragt dazu, wie es eigentlich zur SharePoint Community gekommen ist, wie er so in die große weite Microsoft-Welt gekommen ist. Ja, und was so in den nächsten Jahren passiert, was vielleicht gar nichts mit SharePoint zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Live von der ISPC 2015 in Stockholm habe ich hier einen ganz besonderen Gast vors Mikrofon bekommen, der eigentlich sonst immer hinter dem Mikrofon sitzt. Willst du dich kurz vorstellen, Sondergast?
Ja, ich bin der Sondergast. Ich stehe jetzt hinter dem Mikrofon. Ja, Michael Greth, der eine oder andere wird mich kennen aus dem SharePoint-Umfeld. Und als Podcaster, im Gegensatz zu dir, podcaste ich regelmäßig. Okay, die kleine Spitze, jetzt ist die Stimmung schon am Anfang runtergezogen. Macht nichts. Nein, es ist völlig klar, es ist ja nicht ganz einfach, immer regelmäßig Content zu produzieren. Es kostet Zeitaufwand. Ich mache das schon seit über 10 Jahren mittlerweile. Mittlerweile in 3 verschiedenen Podcasts. Und ja, macht Spaß. Und hier ISPC ist ja immer ein guter Anlaufpunkt. Mittlerweile habe ich ja auch festgestellt, Podcasting ist hauptsächlich Organisation. Wenn man auf so einer Konferenz ist, dann kann man mal mit guter Organisation einfach mal so 5, 6, 7, 8, 9 Interviews zusammenkriegen und hat dann wieder eine ganze Menge Content für seinen Podcast. Und das ist immer eine gute Anlaufstation, weil hier trifft sich doch eine ganz illustre Gesellschaft. Man kriegt gute Gesprächspartner, interessante Themen. Und ja, es sind ja auch interessante Zeiten im Microsoft-Umfeld.
Ja, hier trifft sich die SharePoint-Welt. Das ist wirklich unglaublich, wie bunt das hier inzwischen geworden ist. Ne? So, also ich sag mal, in Europa gibt es keine vergleichbare Konferenz.
Das stimmt, ja. Es gibt ja noch in UK macht doch auch noch eine, die SharePoint, ich weiß nicht, wie heißen die, mit Steve Smith und Co. Best Practice Konferenz. Die ist auch noch recht organisiert. Und die IT Unity letzten Monat in Amsterdam war ja auch nochmal eine. Die sind auch nochmal da, hatten auch ein gutes Line-up von Speakern. Aber die European SharePoint Konferenz ist schon so ein bisschen besonders, weil sie auch eben diesen europäischen Fokus hat. Gibt's jetzt zum vierten Mal. Und die erste war ja 2007 in Berlin. Da waren wir ja auch schon. Warst du auch mit dabei?
Ich war 2011, glaube ich, in Berlin.
Ich war 2011 in Berlin.
Ja, das war so die erste und das war auch schon gut, ja, und hat sich gut entwickelt, hält sich immer noch auch mit dem Motto, und heute Morgen hatten wir die Keynote von Jeff Tieber und ich fand es extrem interessant zu sehen, dass er gesagt hat, ja, er redet jetzt zu SharePoint und OneDrive und das hat er in einem Namen genannt und es erschien mal nicht als erste Folie Office 365. Wenn man so aufs Wording mal achtet, dann fand ich das schon eine ziemlich gute Entwicklung, weil ich glaube, Microsoft hat mittlerweile erkannt, dass SharePoint weder tot ist, was die sowieso nie gesagt haben, und dass es aber eine ganze Reihe von Anwendern, speziell auch bei uns in Deutschland gibt, die eben nach wie vor auf SharePoint setzen und die auch gerne on-premise bleiben wollen und die sich so ein bisschen verloren gefühlt haben, weil irgendwie in den letzten 2 Jahren hieß es nur noch Office 365 und Cloud und SharePoint ist gar nicht mehr und so ein bisschen verwirrt waren. Aber ich glaube, Microsoft hat das mitgekriegt, hat den Turnaround geschafft und hat jetzt eigentlich auch ein ziemlich klares Commitment abgegeben, dass es on-premise SharePoint weitergeben wird und auch noch tatsächlich in der nächsten Version, jetzt nicht nur 2016, sondern in der nächsten Version. Und dass man aber da natürlich nicht alle Features erwarten darf, die es auch bei Office 365 geben, das sollte man natürlich auch sagen. Also es ist immer schon mit dem Hintergrund, wir haben ein bisschen was on-premise, aber wir haben für coole Features die Cloud. Also Hybrid ist angesagt.
Vorhin hat jemand zu mir gesagt, naja, heute Morgen hat man ja nicht wirklich was Neues gelernt. Ich sehe das jetzt nicht so. Wie hast du das heute Morgen so empfunden?
Also gut, man ist ja selber gut informiert, was da dran ist. Ich habe jetzt auch Jeff Tieber längere Zeit nicht gesehen, auch so von der Keynote her. Und wie gesagt, für mich war das, also ich finde es immer so spannend, wenn man muss ja gar nicht mal auf die großen Ankündigungen hören. Du siehst jetzt, kommt die Beta 2, hat er gesagt, kommt jetzt Ende November, okay. Und vieles davon ist ja bekannt. Aber ich finde zum Beispiel sehr interessant, das, was ich gerade gesagt habe, dass da plötzlich steht, hey, wir sind vom SharePoint OneDrive Team. Und geht mit dieser Flagge ganz nach vorne raus. Das ist etwas, wo ich sage, okay, das sind so die kleinen, das sind diese kleinen Dinge. Und wenn man, wie ich auch schon ein paar Jahre mit dabei ist, dann hörst du gerne diese kleinen Dinge und weißt, ah, Klick, da hat irgendwo Klick gemacht. Das ist dann, fand ich eine sehr, sehr spannende Sache. Und der Rest, was so gezeigt worden ist, ja, also man hat ein paar Funktionen gezeigt und ist jetzt für mich nicht unbekannt gewesen. Ne? Aber ja, was ist ja leider, erfreulicherweise in unseren Zeiten ist es ja auch nicht mehr so wie vor 5, 6, 7 Jahren, wo du immer noch auf so eine Konferenz gegangen bist, weil dann kamen die Big Announcements und dann kamen die großen Ankündigungen. Das ist ja heute nicht mehr so, weil die Ankündigungen kommen ja regelmäßig an. Office 365, wenn du das Office 365 Blog liest, blogs.office.com, da kannst du ja jede Woche 3 Ankündigungen lesen, was jetzt wieder für neue Funktionen. Die Schritte sind kleiner geworden, die Änderungen sind kleiner geworden, aber dafür permanent. Ja, insofern, ja, aber ich denke mir, der gute Punkt davon ist, dass eben das Commitment zu 2016 da ist und das hilft uns, glaube ich, in Deutschland erstmal schon ganz gut und passt.
Passiert dir das manchmal auch, dass Kollegen, also MVP-Kollegen oder Sprecherkollegen zu dir kommen, dir was über ein neues Feature berichten und du denkst so, oh, was habe ich denn da verpasst gerade?
Definitiv. Ich behaupte ja auch nicht mehr, dass ich alles von der ganzen Plattform weiß. Also insbesondere, wenn du zu irgendwelchen Admin-Fragen, Developer-Fragen kommst, dann höre ich immer interessiert zu, weil dann lerne ich garantiert was. Aber so von den, und natürlich ist es immer interessant zu hören, auch so Use Cases, ja, was die, wo man tatsächlich das einsetzt und wo man dann beim Kunden was gemacht hat, wie man selber irgendwas draufgepackt hat oder was mich im Moment zur Zeit interessiert, sind so Office-Apps oder SharePoint-Apps, weil dieses App-Modell kommt ja so nach und nach und irgendwo gibt's ja auch einen Office-Store oder einen App-Store, gibt's schon länger, aber so, wie heißt es, früher hat man gesagt, wie Australien, ja, jeder weiß, dass es da unterliegt, aber keiner interessiert, so nach dem Motto. Und aber ich denke mir, weil ich auch von verschiedenen Partnern gehört habe, ja, wir machen jetzt mal Apps und wir gucken mal, ob da nicht was in die Bewegung kommt. Und ich sage, je mehr sich Office 365 durchsetzen wird, wird dieses Modell, dass ich sage, ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung dafür und ich gucke mal im App Store nach, ob es da nicht eine entsprechende App, ein entsprechendes Tool gibt, das mir mein Problem löst. Das wird, ich denke mal, vielleicht noch 1 bis 2 Jahre dauern, bis es dann tatsächlich soweit ist. Dazu muss Microsoft, glaube ich, noch ein bisschen was am Store machen, dass es auch noch ein bisschen usable wird. Ich kann es nur aus meiner eigenen iPad-Erfahrung sagen. Also ich glaube, selten mal, dass ich in einem Hardware-Tool über konstant so lange Zeit immer wieder kleine Zukäufe getan habe. Ja? Weil dann guckst du mal, siehst du, ach, das ist ja eine coole App, was? 1,99, ach komm, klick. Ja, drückst mit 2 Klicks und dann ist das Ding schon gekauft und schon installiert. Und es ist seamless. Ja? Das ist diese Einfachheit. Und wenn das irgendwann mal so einfach wird, zumal ja auch die Plattform selber immer mehr in wieder in die Richtung dieses Tooling geht. Ne? Wir haben ja, SharePoint ist ja lange Zeit immer so ein Dach gewesen, was alles integriert hat unter einer Plattform. Wir haben immer eine Teamcenter, da packen wir irgendwie alles rein. Und mittlerweile siehst du, jetzt gibt es Groups, dann gibt es Yammer, dann gibt es TeamSize, dann gibt es OneDrive und das alles sieht noch so ein bisschen disparat aus und die Verbindungen dazwischen sind alle noch so ein bisschen tüdelig und da muss noch ein bisschen geschraubt werden. Aber du siehst wieder, es gibt so Funktionsbausteine und ich habe jetzt auf der Konferenz auch verschiedene Teilnehmer hier gefragt, sag mal, wie findest du dich da eigentlich zurecht? Und die meisten haben gesagt, na, ich nutze das, was mir gerade am besten gefällt und was ich brauche. Ja, also diese Wahlfreiheit, dass du sagen kannst, hey, das gefällt mir, das nutzen wir mal für unser Team. Ja, und wir wissen, es ist in der Plattform drin, es hat den Security-Zusammenhang und so weiter und so fort. Erfüllt jetzt nicht alle Sachen, aber für das, was wir brauchen, ist okay. Und wenn wir in 2 Monaten ein anderes Projekt machen, dann nehmen wir ein anderes Tool. Also dieser Gedanke setzt sich, glaube ich, auch auf der Plattform mal mehr durch. Und ich will jetzt nicht wieder die nachfolgende Generation bemühen, aber die kommen ja auch irgendwann mal rein. Und ich sag mal so, in 5, 6 Jahren werden immer mehr von denen auch in den Unternehmen sein. Und die sind einfach gewöhnt mit so einer Denke aufzuwachsen und damit umzugehen, dass sie sagen, ich habe ein Problem, da muss es doch eine App für geben. Und insofern finde ich es spannend, sich die Apps anzugucken. Ich gucke hier auf der Konferenz mich auch mal um, was gibt's denn da für Apps? Gibt es ein paar Provider, die schon mal so Apps herstellen? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was mich jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen mehr interessieren wird.
Ist das Microsoft von Satya Nadella?
Ja, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, ist jetzt das Neue? Weil ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so frischer Wind durch Microsoft, durch die Entwicklerteams und jeder hat jetzt erstmal die Freiheit, irgendwas machen zu können, was er immer schon mal machen wollte. Und das hast du, wie gesagt, Jahre nach gesagt, alles ist so unter die SharePoint-Plattform integriert worden, drunter gepackt worden, irgendwie reingebastelt worden und jetzt plötzlich poppen da die verschiedensten Lösungen auf. Und da wird noch was zugekauft und dann wird mal, weiß ich was, eine Accompli dazu gekauft für die Outlook-App auf dem iOS und dann wird jetzt, was ist, Sunrise ist dazu gekauft worden und es kommen ja auch noch die Wunderkinder mit Wunderliste, alles so coole Sachen. Und die Aufgabe steht daran, das Ganze jetzt wieder irgendwie so in die Plattform reinzubringen, dass es nahtlos sich integriert, dass die Funktionen da wieder drin sind, dass es dann nicht wirklich wie so ein Flickenteppich aussieht. Aber das ist, glaube ich, das hat sehr viel mit Satya Nadella zu tun, dass der einfach so dieser frische Wind drin ist, dass man auch wieder einfach mal eigene Vorstellungen und auch, sagen wir mal, die Möglichkeit hat zu experimentieren, was sicherlich auch durch die Cloud unterstützt wird, weil du halt eben nicht nur einen 3-Jahres Entwicklungszyklus hast, weil du im Prinzip, ich sag mal, alle 2 Monate irgendwie ein neues Feature mal hochladen kannst. Gut, und wenn es dann nicht passt, dann mit dem Abschalten ist immer so eine Sache, da gibt es immer großes Gejammer, aber was ich nicht heißen soll, dass sie Jammer abschalten, aber ich meine, okay. Aber es ist, ja, das ist, glaube ich, die Richtung, die von Satya da vorgegeben ist.
Was sagst du denn dazu, dass Jammer im Prinzip überhaupt nicht erwähnt wurde, sondern ganz im Gegenteil, im Demo von Bill Baer hat man den Newsfeed gesehen. Ich war ganz überrascht.
Ja. Das bestätigt eigentlich so das, was ich jetzt auch schon seit längerem sage, dass Jammer, ich sage mal, Yammer wird, also vermute ich mal, wird das gleiche Schicksal teilen wie die Fast Search. Fast Search ist ja auch vor 3-4 Jahren von Microsoft akquiriert worden, norwegische Firma mit der ganzen Suchtechnologie und ist heute mittlerweile, ich würde mal sagen, in SharePoint und Office 365 die Suchtechnologie, die das erweitert hat, die integriert ist. Aber kein Mensch spricht mehr von Fast. Aber die Technologien sind da weiterentwickelt worden. Und mit Yammer wird es vermutlich genauso gehen, dass zum einen Microsoft, ich glaube, aus der Art und Weise, wie Yammer entwickelt hat und wie dort Teams arbeiten, eine ganze Menge gelernt hat, weil das eine ganz andere Kultur war. Und zum Zweiten siehst du ja immer mehr die Funktion von Yammer, was ich jetzt in die Office-Apps eingehen oder in Office reinfinden, dass du da jetzt einfach mit zusammen kollaborieren kannst, dass du ganz einfach aus der App heraus mit anderen in Diskussionen starten kannst. Also diese Funktion, die Yammer bietet und so weiter, das wird in die Plattform integriert. Also es kann sein, dass es immer noch in 3-4 Jahren auch in Yammer gibt, weil es ja viele ursprüngliche Kunden gibt. Aber ich denke mir, so im Microsoft-Umfeld, so wird das irgendwie als Funktionalitäten da sein. Ja, also wir werden, das sieht man aber auch bei SharePoint und so weiter, wir werden nicht mehr über SharePoint, über, weiß ich was, Yammer oder so weiter reden, sondern wir werden darüber reden, wir machen jetzt ein Projekt und wir organisieren uns darum und kümmern uns einfach um das, was wir machen müssen und nicht mehr darum, welches Tool wir nutzen. Es ist einfach da und wir diskutieren da nicht mehr so lange drumherum. Und es macht im Grunde auch keinen Sinn zu sagen, ja, wir wollen jetzt kollaborieren, jetzt müssen wir erstmal in den Yammer-Raum gehen, müssen es erstmal machen und dann können wir loslegen, sondern ich will einfach loslegen. Das ist ja das, was wir gewohnt sind. Ne?
Aber es ist nicht so krass, dass jetzt jemand meinte, heute auch hier im Rahmen der Konferenz, der Office Groups, das war ja das Todesurteil für Yammer. So extrem würdest du das nicht sagen?
Nee, also ich glaube, denke mir, Todesurteil würde ich auch nicht sagen. Also mit Groups, als ich am Anfang habe ich auch gesagt, was machen die mit Groups? Ne? Also auf der Ignite ist das ja vorgestellt worden. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und habe eigentlich gesehen, das Konzept dahinter geht ja einfach viel tiefer. Das geht ja so richtig in die Infrastruktur rein. Das wird ja irgendwo mal der Single Point of Entry, so war es zumindest mal in der Planung drin, wo ich mir gesagt habe, hey, das erinnert mich irgendwie so an SharePoint, ja? Wo sie am Anfang auch gesagt haben, ja, wir fangen mal mit ein bisschen was an, aber eigentlich ist es so die Plattform, die nachher das ganze Backend darstellt. Und so kann ich mir vorstellen, dass Group sich auch so ein bisschen einmal von der Anwendung her in Gruppenorganisation ist, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich Infrastruktur ist, die dann wieder so die ganzen Technik und das, die dieses, fand ich gut heute, dass er gesagt hat, die Glue, ne? Hast du das gehört? Die Groups sind das Glue?
Der Kleber.
Ja, der Kleber. Das haben wir vor 10 Jahren mit SharePoint gesagt. SharePoint ist the Glue. Das war einer der Keynotes. Ich müsste mal in meinen alten Unterlagen kramen. Ja, und jetzt heißt es Groups ist the Glue. Also wenn du auch wieder auf die Feinheiten hörst, in den Worten da drin stecken und so ein bisschen die Geschichte kennst, dann sollte man sich mit Groups mal einfach mal angucken und sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja? Und wie gesagt, mit Yammer, ich glaube, das wird, wie gesagt, funktionell wird viel davon da bleiben, aber das wird in dieser Office 365 Plattform, ja, vielleicht wird der Name noch da, aber es wird nicht mehr so die Rolle spielen. Es geht da wirklich mehr der Fokus um Problemlösungen mit Arbeiten und nicht mehr über Begriffe diskutieren. Ist praktisch so das SharePoint-Schicksal, ne? Also du siehst, SharePoint ist überall drin. Es gibt jetzt auch noch SharePoint OneDrive, aber in der Praxis, ja, brauchst du darüber nicht mehr zu diskutieren. Du gehst einfach hin und arbeitest.
In der Vergangenheit ist ein gutes Stichwort. Du hast ja, wie lange machst du jetzt? Also wann habe ich dich zum ersten Mal gesehen? Das muss 2002 oder 2003 gewesen sein. Wann war denn die erste deutsche SharePoint-Konferenz?
Das ist ja schon auch keine Ahnung.
Ich glaube, das war 2003 in so einem Zisterzienserkloster oder 2002 in München. Noch mit Frank Fischer.
Ja, genau. Das war 2004. Da hatten wir letztes Jahr, jetzt 2004 in Fürstenfeldbruck am, 21. Oktober war es, glaube ich. Das war die erste SharePoint-Konferenz von der Developer-Geschichte. Und das hatte Frank Fischer damals organisiert und hat mich dann angesprochen, ob ich da auch hinkomme. Und da habe ich gesagt, hey, was willst du mit mir auf einem Developer-Event? Und da bin ich jetzt kommt aber wirklich die coole Story, jetzt bin ich mit meinem Acer C111, ja, mit diesem kleinen Tablet-PC, falls ich daran erinnere. Das war ein mit Stifteingabe, ja. Heißer Hobel, da hatte ich SharePoint, die damalige Version von den SharePoint Team Services auch mit Frontpage und habe dort auf diesem Rechner meine Demos gemacht. Mit SharePoint Anpassung mit dem Frontpage damals. Das war schon spannend zu sehen, wie sich das mit bis heute entwickelt hat. Ja, das war die und war damals wirklich. Ich habe heute noch das Programmheft von da. Das habe ich noch irgendwo liegen, habe ich noch nicht weggeschmissen. War manche schmeißt man weg, aber ja, so lange gibt's das schon.
Wie ist das eigentlich? Also ich meine, ich kenne das ja so ein bisschen, aber vielleicht für die Hörer vom Podcast. Ich sag mal, du hast ja so ein paar Themen, die ziehen sich so durch. Ne? Also das Thema No-Code ist irgendwie so ein Michael-Gerät. Trademark, ne? Aber du hast ja immer wieder Themen, wir haben zusammen mal eine Weile was über Social gemacht und dann hast du mit der Steffi Gruschow was gemacht und dann hier, da, links, rechts. Wo nimmst du die Inspiration her? Also wie kriegt man das so, wie kriegst du das hin, dass du immer wieder ein frisches Thema findest und dich dann da reinfuchst und so über die Jahre eigentlich dann auch so konstant eben immer irgendwas machst?
Du musst einfach ein offenes Ohr haben. Du musst einfach nur gucken und sehen, was tatsächlich diskutiert wird. Man muss ein offenes Auge haben, sehen, was die Menschen bewegt und dann ist das kein Problem, weil du gerade No-Code-Lösung sagst. Ja. Ich hatte tatsächlich auch wieder letzten Monat, da war ich ja in Amsterdam auf der IT Unity und habe dort einen Vortrag von Asif Rahmani gehört. Ich weiß nicht, du kennst ihn sicherlich auch. Asif ist ja auch schon ein MVP seit vielen Jahren und hat ja sehr viel mit dem SharePoint Designer gemacht. Auch seine Online-Videos sind sehr interessant. Und der hat tatsächlich eine Session gemacht mit No-Code-Lösungen auf SharePoint und hat dann also wirklich gesagt, wie ich eine Liste anpasse, wie man mit SharePoint Designer, mit Power BI und was es so alles an Tools gibt. Und da saß ich davor und habe mir das anguckt, der Saal war voll und dachte mir, ich muss mal meine 5 bis 6 Jahre alten Folien reingehen, da könnt ihr heute noch locker die ganzen Vorträge wieder machen. Und da kam mir eigentlich auch wieder, die sagt, eigentlich hat er ja überhaupt völlig recht. Ich habe heute mit einem Teilnehmer hier gesprochen, der sagte, ja, schöne Konferenz, wir haben jetzt gerade, denken Sie mal dran, wir haben jetzt gerade unsere Migration auf SharePoint 2010 abgeschlossen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn die jetzt auch 2010 sind, die hätten jetzt natürlich, da können die locker mit dem SharePoint-Designer noch heute ihre Workflows anpassen. Das ist ja, hat ja nach wie vor Gültigkeit, ja, auch wenn es heute auf der modernen Plattform sich andere Möglichkeiten. Aber wenn ich diese Plattform noch habe, und das haben eben noch viele, ja, also wir leben in so einer Zeit, wo wir jeden Tag immer so neue Feature, noch ein neues Feature, noch ein neues Feature. Und wenn du mal guckst, was dann tatsächlich im Unternehmen auch noch installiert ist, da kann man auch mit älteren Sachen noch wirklich was machen. Ich habe hier einen Zettel von Kursankündigung gesehen. Da gab es auch noch einen Kurs, 4-Tages-Kurs in Schwedisch, No-Code-Lösung. Also das ist schon interessant. Und die Themen, gut, wenn du Community machst und halt mit vielen Leuten sprichst und einfach auch guckst, was so die, ich habe nun ein sehr gutes Monitoring-System über die ganzen Newsquellen, was ich allein auch für meine Podcasts schon brauche, um zu wissen, was so los ist. Wenn du ein bisschen Augen offen hältst und dann findest du immer wieder Themen und ich habe immer positiv immer noch ganz guten Riecher gehabt, was so die Themen antritt, die auch dann immer so en vogue waren und nachher gehen. Und meine SharePoint ist das beste Beispiel dafür. Also ich kann mich noch mal gut daran erinnern, wie ich in Berlin mal von einem Microsoft-Kollegen in 2000 den Tahoe-Server gezeigt bekommen habe. Und als ich den in dieser 20-Minuten-Demo gezeigt bekommen, danach habe ich gedacht, ja, boah, das wird mal was werden. Das lacht im Nachhinein immer so einfach, aber gut, auf meiner Historie kannst du sehen, das habe ich dann auch geglaubt mit unserem Wege. Und es hat irgendwie war es catchy und gedacht, das kann mal was werden. Ne? Ob das ist natürlich sowas wie bis heute, das habe ich natürlich auch nicht vorausgesehen, ne? Aber es hatte schon etwas, wo man gesagt hat, und genauso sehe ich das auch mit der Office 365 Cloud. Das ist auch etwas, wo du siehst, Microsoft hat eben eine riesen Verbreitung, und wenn die einen Teil ihrer Funktionen und so weiter dahin legen, das Angebot attraktiv ist und du Kosten sparen kannst und so weiter und so fort.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich darum geboxt habe, zur ersten SharePoint-Konferenz nach Fürstenfeldbruck zu gehen, und mein damaliger Vorgesetzter zu mir sagte: Wieso sollte man Dateien in einer Datenbank speichern wollen? Was soll denn der Quatsch? Das ist übrigens der gleiche, der dann später zu mir gekommen ist und beim Thema Filesysteme, datenbankbasierte Filesysteme, mir sehr, wie soll ich das formulieren, sehr enthusiastisch berichtet hat, so WinFS und Konsorten, ne? Wie cool das ist, und na gut, lassen wir das. Du bist ja so ein bisschen die Keimzelle der deutschen Community. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Du bist einer der dienstältesten MVPs in Deutschland, wenn nicht sogar der dienstälteste.
Ja, es gibt noch, ein oder zwei sind noch ein bisschen älter. Aber mit 18 Jahren ist man schon relativ lange dabei, ja.
Bist du jetzt langsam erwachsen, ne?
Ja, ja, volljährig. Wie hat mir jemand gesagt, jetzt bin ich für meine Tat verantwortlich. Selbstverantwortlich mit 18.
Wie war das, als du damals die Community gestartet hast? Ich kann mich noch erinnern, das erste war mysharepoint.de, glaube ich, als Webseite, ne?
Das erste war die Frontpage FAQ. Ich habe ja angefangen mit Frontpage als MVP, 1997. Und habe dort eine, damals gab es ja noch Newsgroups, und da gab es eine Microsoft. Gott, wie hieß die denn? Punkt Frontpage, Punkt Hör und Punkt Frontpage und so und so. Es gab zwei verschiedene Newsgroups in Deutsch zu Frontpage und habe da angefangen, Fragen zu beantworten. Ich habe dann eine Webseite aufgesetzt, wo ich meine ersten FAQ-Listen aufgebaut habe, und ja, einfach um diesen Bereich. Und danach kamen wir mit SharePoint, also okay, dann kannst du jetzt auch das für SharePoint machen. Ich habe FAQ aufgesetzt, dann eine kleine Webseite gebaut mit, Gott, was war das damals? .NET Nuke oder irgend sowas in der Richtung. Und und dann einfach, ich glaube, das meiste ist einfach Beharrlichkeit und Ausdauer. Also weil ich einfach schon so lange dabei bin, also konstant und nachhaltig, dann ist vieles einfach Zeit. Ich will ganz ehrlich, also wenn du sagst Kompetenz, warum bist du, viele Partner finden mich einfach, wenn sie suchen, kommen sie früher oder später, wenn sie SharePoint in Deutschland suchen, kommen sie früher oder später auf mich, finden die mich einfach, weil über die Suchfunktion kommst du darauf. Davon ist sicherlich ein Teil Kompetenz und aber ganz ehrlich, da ist ein Teil einfach Zeit. Weil ich das schon so lange mache und weil ich so konstant bin, weil ich regelmäßig was mache. Ja. Und da kommt einfach der Zeitfaktor mit hinzu. Es ist interessant zu sehen, wie sich das so nachhaltig hält und verbreitet.
Wie ist dir eigentlich die Idee mit den User Groups gekommen?
Boah, das ist eine gute Frage. Wie bin ich denn darauf gekommen? Ich glaube, das hängt mit 23.064.2015 zusammen.
Bitte?
At CompuServe.com. Das war nämlich meine erste CompuServe-Adresse. Und ich habe sozusagen meine ersten Erfahrungen so ein bisschen auf CompuServe gemacht. Und da gab es ja auch immer schon so Diskussionsforen. Und dann habe ich meinen ersten Internetzugang. Weißt du, wie ich zu meinem ersten Internetzugang gekommen bin? Eine crazy Story. Es gab einen Laden in Deutschland. Gibt es die noch, Phobis?
Nee, ich glaube, die sind vor kurzem pleite gegangen und irgendwer hat die gefressen.
Genau. Phobis war einer so ein Großhändler, Computer, ganz viele Sachen verkauft und verkloppt. Und die haben irgendwann mal, das war so 94, glaube ich, haben die OS 2 rausgebracht. OS halbe. Und zwar auf dem, was war das, Alpha-PC. Das war noch nicht mal ein Intel-PC, das war so ein Power-PC, das hieß. Und das war allerdings, damals hatte ich dann Zugang über CompuServe, da habe ich schon ein bisschen so CompuServe, und dann kam aber das Internet. Und dann war die Frage, wie kriege ich eigentlich einen Zugang zum Internet als Privatperson? Die einzigsten, die das als erste anboten, waren IBM GlobalNet. Und das gab's über OS 2 halbe. Und da habe ich mir damals dann einen Phobos Power PC mit OS halbe gekauft. Und ganz ehrlich, ich hatte damals pro Monat eine ja, Phobis gibt's ja noch, ich sehe das, aber die sahen ein bisschen anders aus, ja. Und hatte dann über OS halbe einen Zugang zu IBM GlobalNet, ich glaube mit 14,4 Baud gab's das in Berlin. Und ich weiß noch, ich habe im Monat eine Rechnung von knapp 1000 D-Mark gehabt. Das zahle ich heute nicht mal für ein ganzes Jahr mit. War schon lustig. Und dann war so der erste Schritt. Hatte dann auch einen guten Kontakt in Berlin zu einer Firma, die schon tief im Internet drinsteckten, für die habe ich ganz andere Schulung gemacht, aber habe darüber dann so ein bisschen Kontakt dazu gekriegt. Ja, und dann haben die mir so ein bisschen was gezeigt und dann Newsgroups, okay, dann kam Microsoft Newsgroups, ja, und dann fing das einfach mal an. Ja, weil man einfach auch gesagt hat, oh Mann, tolle Sache, kannst du mit anderen austauschen, Fragen hast du ja, und so kam das dann einfach.
So, ich dieses Wobis gerade im Internet gesehen habe, ich glaube, mein erster PC war ein Wobis-PC, wenn ich so recht drüber nachdenke. So, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ hoch.
Also bei Wobis habe ich, glaube ich, meinen ersten Epson-Drucker gekauft. FX80, ja, glaube ich, ja. Hat auch ein Schweinegeld gekostet. Der war, glaube ich,
ja, das war's. Irgendwann kam dir dann mal die Idee, ich meine, ne, mysharepoint.de, das war ja noch vor sharepointcommunity.de. Irgendwann kam dir die Idee, okay, das reicht nicht mehr. Wir müssen jetzt was machen, die Leute vor Ort abholen, so diese Idee, ne, wir machen ein Treffen, ich suche mir jetzt mal Leute, die irgendwie Lust haben, sowas zu machen. Kannst du da ein bisschen drüber berichten, wieso dieser Prozess war?
Das ist eine gute Frage.
Ich meine, nicht jeder war so braun wie ich und läuft auf einer Konferenz einfach auf dich zu und sagt, du bist der Michael, ich bin der André, du kennst mich nicht, aber ich will eine User Group machen. Ne?
Das, ja, das. Genau, aber ich glaube, so ist das irgendwie auch entstanden, weil eigentlich haben wir, Mensch, gute Frage, wir haben irgendwann mal in Berlin angefangen, eine User Group zu machen, einfach mal getroffen und das haben wir über die Webseite publiziert. Und dann haben wir gesagt, André, dann kamst du zum Beispiel, dann kam auch noch der ein oder andere, sagt, ich könnte ja auch mal eine User Group machen. Und gesagt, ja, wir können ja zentralen Terminverteiler machen und wenn er irgendwie Hilfe braucht mit Sprecher und so weiter, organisieren wir das. Und das ist einfach so, ich würde sagen, das ist einfach so nach und nach gekommen. Also es war jetzt, ich hatte bestimmt irgendwie eine Intention dahinter, aber jetzt ist, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das so tatsächlich im Einzelnen gelaufen ist. Jedenfalls war es dann, nachdem wir so 3-4 Usergroups haben, kam immer wieder, wir würden auch eine Usergruppe, und das passiert ja heute noch. Wir haben jetzt ganz aktuell eine in Leipzig und in Chemnitz haben sich jeweils Gruppen organisiert, die sie auch schon mal getroffen haben. Und die meisten haben auch wirklich konstant sich weiter getroffen. Also manche haben jetzt, glaube ich, schon ihre 40. Treffen hinter sich und so weiter. Also es ist schon recht ordentlich. Ja? Also wir in Berlin sind wir ein bisschen, wir haben früher auch mehr gemacht. Aber weil auch mal so viele andere Sachen noch sind, ist es immer ein bisschen schwierig. Aber wir machen jetzt im Dezember nochmal so einen zentralen User Group Event. Haben wir uns jetzt mal ein bisschen ausgedacht. Wieder mal so ein SharePoint Advent mit Videoübertragung über Channel 9, also immer wieder neue Herausforderungen, um wieder ein paar andere Sachen zusammenzuknüpfen. Weißt du? Und weil du fragst, wo kommen die Ideen her? Also zu diesem User Group Event habe ich jetzt mal ein paar andere Sprecher eingeladen, die jetzt nicht unbedingt aus unserem Bereich kommen, nicht über die klassischen Themen wie Migration oder Entwicklung und sowas, sondern wir haben aus der Berliner Startup-Szene mal so ein paar Firmen eingeladen, die auch was im weitesten Sinne mit uns zu tun haben. Da gibt es Überschneidungen mit Sensoren, die irgendwann auch mal in unsere Plattform reingehen werden, mit den Wunderlist-Leuten, die aus den Aufgaben-Apps kommen und so weiter. Und das ist auch so etwas, wo du einfach mal gucken musst und so ein paar Ideen entwickeln kannst, was könnte uns davon interessieren als normale Anwender und wie beeinflusst unser Leben das? Und was ich mal feststelle, ist, dass das viel schneller unser Leben beeinflusst wird, als man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn du guckst, wie was da teilweise schon möglich ist und wenn du so mit Big Data Leuten sprichst oder was die so an Auswertung machen und sagst, ah ja, okay, interessant, ich muss doch nochmal auf die Einstellung meines Smartphones gucken, ob ich da nicht irgendwas nochmal einändern sollte, ist schon überraschend, ja.
Das ist eine gute Überleitung, denn ich meine, du machst ja irgendwie SharePoint. Jeder kennt dich als SharePointer, als Podcaster. Aber du machst ja auch Sachen, die eigentlich gar nichts mit SharePoint zu tun haben. Was macht Michael Greth eigentlich, wenn er nicht SharePoint macht?
Was mache ich, wenn ich SharePoint mache? Also ich mache, wie gesagt, ein bisschen übergreifend. Ich habe in diesem Jahr habe ich Schwerpunkt gesetzt, so ein bisschen auf Startups. Weil, gut, als alter Berliner, man ist ja, ich bin ja in Berlin aufgewachsen, ne? Also in dem, im Westteil der Stadt, sagt man ja mittlerweile, damit man es nur erklären mittlerweile. Wir waren ja früher eine Insel.
Wir waren
gut ausgestattet. Wir haben ja heute weniger fast. Nein, wir sollten uns nicht beklagen. Aber es ist für mich mittlerweile total faszinierend, wenn du in die Stadt gehst, auch solche Treffen von, in der Startup-Szene auf irgendwelche Konferenzen. Ich kriege jede Woche mittlerweile 6 oder 7 Einladungen zu irgendwelchen Meetups, zu Developer-Groups, Geek-Cats, keine Ahnung, da kommt wieder der, neulich die Einladung zu Elon Musk mit irgendwelchen, Wahnsinn, ja, du kannst wirklich, jede Woche kann ich irgendwo hingehen, Microsoft hat Event Herb und Google lädt ein und keine Ahnung, alles Mögliche. Und wenn du da hingehst und dich, also erstmal musst du gut in Englisch sein, weil ist immer interessant, dass du vielleicht noch irgendjemand findest, der Deutsch spricht, aber es ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist total international geworden. Und da habe ich wirklich kennengelernt, was sollte heute mit Technologie machen. Ne? Und Technologie hat mich immer schon fasziniert. Also ich habe selber schon früher meine eigenen Computer, meinen eigenen Synthesizer zusammengebaut, nach dem Elektor-Bausatz. War total in, war völlig überrascht, dass ich neulich auf der Maker Fair in Berlin tatsächlich Elektor getroffen habe. Die alte Zeitung aus Holland, die gibt's heute immer noch. Ja, und die hatten sogar noch ausgestellt. Da habe ich gesagt, Jungs, ich habe noch euch den Elektor Junior Computer gebaut. Ein 16-Bit 6502 Prozessor mit Hexadezimalanzeige und 7-Segment-Displays. Wahnsinn.
Wahnsinn.
Platine selbst geätzt und selbst gelötet. Ja, und dann ist jahrelang, jahrzehntelang ist dann irgendwo so der Kontakt zur Technik verloren gegangen. Und seit gut einem Jahr habe ich selber mal wieder mein Lötkolben ausgepackt. Stichwort Raspberry Pi. Denn plötzlich ist Technologie und Hardware wieder da, mit der du tatsächlich was machen kannst. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir es früher gar nicht uns haben erträumen lassen. Ne? Du kannst halt einen Raspberry Pi, ein paar Sensoren zusammengeklöppelt, ein paar Kabel gelegt, ein paar Clips zusammengehauen, ein bisschen Internet angebunden und schon hast du die coolste Lösung. Das ist Wahnsinn, was du damit machen kannst. Ne? Wenn du dann online gehst, was ja früher immer fehlte, du hast ja früher eine Elektrozeitung gehabt und da hast du vielleicht noch ein ELV-Journal und dann Funkschau, ja gut, ja. Hardcore war Funkschau gelesen. Und das waren es aber auch schon die Zeitungen, oder wo du was gucken kannst. Und heute gehst du ins Internet und dann kannst du mir Tonnen von Anleitungen zuballern lassen, was du alles damit machen kannst, was Leute dann bauen. Und dann ist heute kein Problem mehr, an diese Tools, an diese Technik ranzukommen. Ja, ich habe dann neulich mal so einen Sensor gesucht, so wollte irgendwie mal so einen kleinen Addon für Ultraschallabstandssensor haben, um mal so einen kleinen Einparkhilfe mir selber zu bauen. Genau, auf Ebay, sagte, oh, kostet einer was? 3,20 Euro. Kannst ja mal schnell kaufen, ne? Und guck da hin, achso, der kommt aus China. Ja gut, angeklickt, hat zwar 4 Wochen gedauert, aber dann kam ein kleines oranges Briefpäckchen kam dann an. Schöner Aufkleber aus Shenzhen, dann für 3,20 Euro kam dann dieser Sensor an. Der dann bei Konrad, oder ich habe mir mal so für kleine LEDs gekauft, mit der so kleine Blinkies bauen kannst. Weißt du, Batterie dazwischen geknebt, Magnet dran, oben an die Decke geschmissen. Hast du 2 Wochen wunderbare Illumination. Ja, es gibt so kleine Blinkenlights. Habe ich gesagt, okay, machst du mal für dein nächstes Seminar, habe ich dann auch mal verteilt. Und da wollte ich mir auch so Blink-LEDs besorgen. Da guckst du ja, was in Deutschland. Ja, zahlst du für so ein LED schon mal 20, 25, 30 Euro, 30 Cent, Entschuldigung. Ebay geguckt, hey, 200 Stück für 99. Okay, bestell mal. Ja, kam wieder direkt aus Shenzhen. Und waren dann 200 Stück drin und dann noch 200 Vorwiderstände war auch noch mit drin. Alles komplett. Und für 99, ja, das ist unsere Welt mittlerweile geworden. Und da macht Hacking und Maken und so weiter, macht echt wieder Spaß. Ne? Da kannst du auch Technik wieder begreifen. Du hast plötzlich wieder irgendwas in der Hand, kannst mal eine Lötfahne riechen, kannst mal LED-Schrauben setzen. Ist toll.
Ich wollte letztes Mal eine Heckenschere reparieren, da musste so ein kleiner Kondensator ausgetauscht werden. Das war sehr, also ich habe ihn dann auch gefunden. Es gab auch einen Shop, wo man den bestellen konnte, aber nur in tausender Stückzahlen.
Ja.
Und dann habe ich kurz nachgedacht und das wäre jetzt auch nicht preislich nicht so, aber dann habe ich mir, nee, ich glaube, ich kaufe doch lieber eine neue Heckenschere. Weil 1000 Kondensatoren, das findet meine Frau nicht lustig. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, das, ne, so Michael, der macht so viele Sachen und da sind noch andere Menschen, ich möchte mal ein Teil davon sein, das inspiriert mich. Ich kann das auch. Ich will Sprecher werden, ich will vielleicht sogar mich auf den Weg machen, MVP zu werden. Wie macht man sowas eigentlich? Gibt's dafür ein Kochrezept?
Nein. Also ist die Frage, wenn man schaut, wie wird man MVP? Sagt man, MVP wirst du nicht, MVP ist man. Was übertrieben gesagt. Also weil es gehört, die Idee hinter dem MVP ist ja, dass es Menschen sind, die gern ihr Wissen mit anderen teilen, die das nachhaltig machen, die es mit einer gewissen Kompetenz machen und die das auch öffentlich machen. So, früher waren es mal Newsgroups, als ich angefangen habe. Mittlerweile ist es halt Blogs schreiben, in Usergroups helfen, vor Ort sein, auf Facebook Fragen beantworten, zu twittern, Zeitschriftenartikel zu schreiben oder ähnliches. Also wirklich aktiv tätig zu sein und das sozusagen als Freizeitarbeit, zumindest mit erheblichem Eigenanteil zu machen und das eben nachhaltig machen. So, das heißt aber noch nicht, dass du dann MVP tatsächlich auch wirst, weil dazu gehört dann immer noch der Punkt, dass du dann zum einen so sichtbar sein musst, dass du auch in die Vorschlags, zumindest mal als ein Vorschlag bei Microsoft mit eingereicht wird, dass man dich vielleicht mit vorschlägt und dann muss auch immer noch, wie heißt es schon, so ein Platz sein. Es muss auch ein Bedarf dafür sein, dass man für deine Technologie, für deine Kompetenz auch tatsächlich einen braucht und ein Platz frei ist und so weiter. Also was man eigentlich allen nur raten kann, ist einfach anderen Menschen mit seinem eigenen Wissen zu helfen und das eben nachhaltig und gut zu tun. Und selbst wenn man nicht den MVP-Titel, ich kenne auch viele, die wirklich gute Arbeit leisten und die auch keinen MVP-Titel bekommen, und sei es, dass sie nie in den entsprechenden Radar reingefallen sind oder weil sie es vielleicht auch gar nicht wollten oder ähnliches. Das gehört einfach zu guter Community-Arbeit mit dazu, dass man seine Informationen, sein Wissen mitteilt. Und das ist heute einfacher geworden als je zuvor. Und ja, und auf der anderen Seite, wenn du selber dich beteiligen willst, ja, einfach mitmachen. Also selber mal ein User-Group-Treffen gründen oder mal sagen, ich möchte auch mal einen Vortrag halten, sich mal eine User-Group wenden, da kann man immer einen Vortrag halten. Und wenn du halt bei Konferenzen bist, gibt ja immer sogenannte Call for Papers, die ausgeschrieben wird. Ich war auch schon in mehreren Programmkomitees mit drin, also auch hier bei der Europäischen SharePoint-Konferenz war ich auch schon mal dreimal sogar mit dabei im Programmkomitee. Und ich habe auch immer geguckt, klar will man in so einer Konferenz auch immer natürlich die Big Names haben, die dann die Leute ziehen, aber ich habe auch mal geguckt, dass man sagt, guck mal, der und der, den kenne ich schon ein bisschen länger, der hat schon mal kleinere Events gemacht oder kleinere Vorträge gehalten, der könnte auch mal gut, hat ein gutes Thema, ein interessantes Thema, der sollte auch mal, auch immer so ein bisschen Promotoren, die dann einfach sagen, also ist ja überall so im Leben, dass du dann auch mal jemanden brauchst, der dir zur rechten Zeit die Tür aufmacht.
Das machen wir gerne und ich kann auch bestätigen, dass der Michael das gerne macht. Der hat nämlich einen gewissen jungen Herrn, der gerade das Mikro in der Hand hält, die Tür mal aufgemacht. Vor mittlerweile jetzt auch schon, oh Gott, das weiß ich gar nicht, 6, 7 Jahren, irgendwie sowas muss das sein. Ist auch gar nicht so schwierig, ist nur, wie du schon sagtest, eine Frage der Zeit einfach. Ne? Ja. Bisschen Zeitmanagement und ja, wenn man natürlich knöcheltief ständig in Projekten steckt, ist das nicht so einfach, ja, weil da geht viel Freizeit bei drauf.
Genau, aber auf der anderen Seite, das hat mir auch mal jemand gesagt, es ist letztlich auch eine Frage der Prioritätensetzung. Wenn du dir einfach Zeit nimmst, also ich bin ja nun in der glücklichen Lage, dass ich mir auch ein bisschen mehr Zeit, weil ich ja selbstständig bin, mir die Zeit einteilen zu können. Man muss natürlich auch mal sehen, dass man irgendwie seine Brötchen verdient, aber ein bisschen einteilen zu können, dass ich einfach auch die Freiheit habe, mich einfach mal um Themen und Dinge zu kümmern, wo ich mich mit keinem abstimmen muss, sondern die kann ich einfach machen, weil ich denke, hey, es macht mir A Spaß und B, es macht Sinn. Ja, und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann wird es meistens gut, weil wenn du Spaß daran hast, dann hast du auch sozusagen die Motivation, das wirklich zu machen und dann kommt es auch gut rüber und ist auch, ja, weil es eben mit eigener Energie machst. Ja? Und das ist, glaube ich, so das A und O. Es muss einem Spaß machen und du musst es eben auch nachhaltig machen. Und du musst dann eben sagen, okay, ich muss mir Platz 2 schaffen. Ich mache 2 Podcasts zusammen mit dem Chris Müller und mit der Martina Grumser, mit dem Chris Müller, da haben wir auch unsere Sharepokalypse. Das war eine Idee, die wollten wir schon immer mal machen. Ja, und dann, wie, kennst du ja, ne? Sagst du, ja, müssen wir mal irgendwo anfangen. Ne? Und dann, ja, fangen wir mal. Und dann haben wir irgendwo eine Null-Episode produziert. Die hat uns ja nicht so gut gefallen. Dann müssen wir irgendwann ein Follow-up machen. Dann kam das nicht. So, da gesagt, okay, dann haben wir uns immer wieder unterhalten. Und dann gesagt, Mensch, komm, wir quatschen mal so gerne und da können wir andere daran teilhaben lassen. Wir müssen es jetzt anders machen. Dann haben wir gesagt, okay, Termin, Mittwoch, 16 Uhr, wir telefonieren, machen Redaktionsbesprechung, Freitag, 10 Uhr, wir machen die Aufnahme. Und das haben wir mit der ersten Folge gemacht und jetzt sind wir bei der, nächste ist die 29. Und das machen wir seit der ersten Folge, machen wir genau dieses. Wir machen dann immer eine Verabredung für einen Mittwoch um 16 Uhr und machen dann eine Verabredung für den folgenden Freitag um 10 Uhr zur Aufzeichnung. Und einfach nur eine Frage der Zeit und der Einplanung. Und seitdem hat das bisher immer funktioniert. Wir haben, glaube ich, 2-mal den Termin verschieben müssen, weil es dann nicht direkt ging, aber ansonsten hat das absolut dazu geführt, dass du sagst, wenn du das gut einplanst, dann kann ich mir auch die Zeit freischaufeln.
Ja, jetzt ist ja mit Chris Müller die Sharepokalypse auch wirklich apokalyptisch. Auch thematisch, also definitiv hörenswert. Club Office 365 als neues Format, ja, finde ich hochspannend, weil es sich mehr an den Anwender richtet als an den Pro, wie vielleicht oft der SharePoint Podcast sich ja gerne auch mal an den Pro eher richtet oder wenn man tiefer im SharePoint-Thema steckt, ja, und Office 365 guckt ja ein bisschen breiter, sag ich mal. Also zumindest ist das Echo, das ich bekommen habe, dass auch die Anwender da ganz, ganz viel mitnehmen können an dieser Stelle. Also Chapeau, du merkst, mir fehlt die Zeit, oft mal einen Podcast zu machen oder nicht. Jetzt habe ich es mal eingepackt, das, ja, Mobile Podcasting-Kit. Von daher, auch ich nehme das als Vorbild und will mich bemühen, wieder mehr zu machen.
Ich baue ja gerade an einem neuen Podcast. Ne? Hab ich das schon erzählt? Nein, ich baue ja gerade an einem neuen Podcast. Ich möchte jetzt einen Podcast machen, der sich über die Verbindung von Startups, IoT, Industrie 4.0 und der neuen Art des Arbeitens zusammenfasst. Ja? Und versuche da ein paar Experten zusammenzukriegen, die aus der Praxis berichten, sodass man mal voneinander lernen kann. Also was mir bei Startups beispielsweise aufgefallen ist, du kannst auf einer Messe, kannst du so einen Startup-Stand gehen, fragst den, was macht ihr? Und die können dir in der Regel können die in 3 bis 5 Minuten genau erklären, was die machen. Du hast nach 3 bis 5 Minuten hast du raus, was der Laden macht. das haben die gelernt, weil das müssen sie für ihre Investoren machen. Die müssen das pitchen können und das können die machen. Und in der Regel ist auch nicht so komplex, was die machen. Das ist so Single Apps, weißt du, wenn du sagst, so weiß ich was hier, Little Lunch, Suppen bestellen, das habe ich in 3 Minuten habe ich das raus, wie das funktioniert. Ne? Ist interessant. Wenn es dann mehr in die Technik geht, wird es ein bisschen schwieriger. Und vor allen Dingen dann das mal so zu erklären, dass es auch einer wie uns versteht. Ja? Dass ich also nicht nur weiß, okay, das ist etwas, wo ich investieren will, sondern dann kommt die Frage, hey, wozu brauche ich das? Was kann ich denn damit machen als normaler Anwender? Ja? Das scheint mir interessant zu sein. IoT ist etwas, was uns alle in nächster Zeit extrem beschäftigen wird. Das ganze Thema Sensoren und was da kommt. In Smartphones ist mittlerweile schon vieles drin. Fitbit und was da alles kommt. Wird uns garantiert beschäftigen und wird auch in unsere Plattform Eingang finden. Und die neue Art des Arbeitens, da können wir uns, glaube ich, von den Startups eine Menge abschauen, wenn man immer fragen, wie arbeitet ihr eigentlich? Weil da arbeitet die junge Generation, die arbeiten völlig locker, mobil, ohne große technische Backends, sondern die sagen, okay, dann gehe ich halt in die Cloud, hole mir den Dienst, legen wir auf Dropbox ab und fertig ist alles. Und wir gehen nach Amazon Web Services, da laufen die ganzen Dinge drauf. Und wir warten dann nur noch darauf, dass ein großer Investor kommt, das ganze Zeug aufkauft und das war's dann. Da kannst du daraus lernen, wie man mit so Technologie ganz einfach und easy umgehen kann. Und das möchte ich gerne versuchen, mal unter ein Dach zu bringen. Aber da ist auch wieder so eine Sache, ich habe mir echt vorgenommen, ich brauche erstmal 5 fertige Gespräche, die ich aufgezeichnet habe, um mit dem Podcast zu starten, weil ich möchte ihn wöchentlich machen, dass ich einfach so einen Vorlauf von 3 Wochen habe, um dann nach und nach immer die Interviews zu machen. Weil ich möchte schon paar richtige, gute Gesprächspartner mit drin haben und das ist immer nicht so ganz einfach, das rauszufinden. Aber es ist auch eine Frage einfach der Organisation.
Also vieles. Jetzt langsam wird es lauter hier, so die ersten Sprecher trudeln hier wieder rein, haben ihre Jobs hinter sich gebracht. Der Abend nähert sich. Was machst du heute Abend?
Was mache ich heute Abend? Ich glaube, ElfPoint hat eine Red Party. Da muss ich vorbeischauen. Werde ich vorbeischauen.
Da werden wir uns wiedersehen. Ja, vielleicht noch ein kurzes Schlussstatement von dir, um so den Bogen noch mal rund zu spannen. So,
ja, läuft. Und bei dir?
Ja, läuft. Ich mach's mal anders, ne? Also, ich sag mal, was denkst du, wie lange wir das noch machen können?
Um Gottes
Willen. So dieses ganze Thema, ne? Community, ich meine, wir sind ja jetzt schon 2 alte Hasen, so, ja. Ne? Das nächste große Jubiläum, fest im Blick, würde ich mal sagen. Da kommen jetzt eine Menge richtig tougher, cooler, neuer, junger Leute nach, die andere Formate machen. Shepherd Afterwork zum Beispiel oder die Barbecues oder gibt's eine ganze Menge. Ja, was machen wir damit?
Gut, super. Also jedes neue Format, jede Veranstaltung, jeder, der sich engagiert mit eigenen Ideen, super. Also ich finde das total klasse, wenn du siehst, wie auch ein paar andere frische Ideen da reinkommen. Wenn man mal einen anderen Themenkreis setzt, ein anderes Format macht. Wir wissen ja alle, bei den Konferenzen, viele Konferenzanbieter sagen, oh, ja, wir müssen auch mal ein bisschen was Neues machen, wir müssen ein paar frische Ideen reinbringen, weil dieses klassische 3-Track-Modell, einen für den Entwickler, einen für den BI und einen für den, das hat sich irgendwie überholt mit den klassischen Frontalvorträgen. Wir sehen hier, gibt es abends einen Hackathon, es gibt vorab Workshops, es gibt so kleine Discussion Points mit Kurzvorträgen. Also man arbeitet ja dran, unsere deutschen Konferenzen mühen sich ja auch in die Richtung ab, da ein paar neue Themen reinzubringen. Also ja klar, und man kann ja auch, ich sag mal, wenn du heute diese Meetup-Kultur siehst, so, da wird irgendwie, geh auf Meetup, organisiert was, einen Raum, zack, kommt zusammen, und dann gehst du hin und siehst dann, ja, klappt einer seinen Laptop auf, zeigt was Kurzes und ist doch toll, wenn das mal heute diese Möglichkeiten hat. Insbesondere, dass man es auch schafft, so ein Meetup sichtbar zu machen. Ne? Also über die Plattform natürlich dann auch die Leute ansprechen kannst, potenziell, die zu so einem Event kommen. Also ich finde es klasse, dass sich auch junge Leute und andere Leute in diesem Bereich engagieren und zeigen auch, dass man dort neue Formate bauen kann. Super.
Also, was ist dein Key Takeaway von der ESPC?
Dass ich vermutlich irgendwann nochmal nach Stockholm kommen muss, um es mal bei Tageslicht zu sehen.
Das kann ich nur sehr, sehr empfehlen.
November ist irgendwie ungünstig, also hier geht ja schon um 4 die Sonne unter. Und wenn du jetzt hier morgens losfährst, dann ist es gerade mal ein Sonnenaufgang. Und wenn du jetzt um 16 Uhr rauskommst, ist Dusel. Also da wird man nicht viel mitbekommen. Also ja. Nee, aber ansonsten glaube ich, ist heute der erste Tag. Für mich war es schon sehr interessant, weil wieder mal mit Partnern gesprochen und ein paar interessante Kontakte getroffen, einige Interviews aufgenommen. Und ja, morgen habe ich selber meinen eigenen Vortrag. Muss ich auch noch ein bisschen reinschauen, vorbereiten. Und ja, ich hoffe, dass auch dann im Jahre 2016 wieder eine SharePoint-Konferenz geben wird, wobei das wieder schwierig werden wird, weil dadurch, dass Microsoft jetzt die Ignite im September verschoben hat, die SharePoint-Konferenz ist ja praktisch vom Mai, die SharePoint Europe vom Mai in den November gewechselt und sich mit der Ignite nicht, jetzt müssen sie wieder zurückwechseln. Jetzt ist auch nicht der Zeitraum. Ja, ich möchte ja nicht in der Haut von Tracy stecken, dass alles wieder umbauen müssen. Also, ja, aber die macht einen coolen Job hier. Die haben nach wie vor immer wieder super organisiert. Macht immer wieder Spaß, hier zu kommen.
Vielen, vielen Dank, Michael. Das war jetzt echt eine sehr, sehr vergnügliche Dreiviertelstunde. Ja, schon wieder. Die Zeit geht rum, wenn man mal ein bisschen quatscht.
Ne?
Super, vielen Dank. Ja. Und ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten. Mit vielen neuen Themen. Ich bin total gespannt auf deinen neuen Podcast. Okay. Und was ist das nächste Jubiläum, was beim SharePoint-Podcast ansteht, die 400?
Nee, so weit bin ich. Wir sind jetzt bei 336. Ja, wir sind das 11. Jahr. Ja, das ist ja 333 haben wir gerade hinter uns gelassen. Gibt es so ein Jubiläum? Weiß gar nicht, nee. Ich müsste mal ein bisschen schneller produzieren, dass ich auf die 500 komme, aber das macht ja auch keinen Sinn. Masse macht's nicht, macht die Nachhaltigkeit.
Also bitte reinhören bei Michael, Feedback geben, immer schön auf die Sternchen drücken, im iTunes Podcast Store, im wo auch immer, ne, kommentieren, damit der Michael auch schöner bleibt. Herzlichen Dank, auch, dass du so ein bisschen die Community so ins Leben gerufen hast, wie sie jetzt ist. Ich glaube, ohne dich wäre die so nicht da, also zumindest nicht in der Form. Jetzt nicht wieder abwiegeln hier, das kannst du ruhig mal annehmen, das Lob. Und ja, viel Spaß noch auf der Konferenz.
Ja, dir auch, ne? Danke.
Ene, mene, meck und wir sind weg. Tschüss.